hereinspaziert, Herr Warnecke.
Schönen guten Abend, Herr
Herzlich willkommen. Wir haben uns jetzt eine längere Zeit nicht mehr gesehen. Es gab eine sehr ausführliche Sommerpause, also für mich zumindest. Ich weiß nicht, Sie sind auch ein bisschen gebräunt.
Wie war
denn Ihr Urlaub eigentlich?
Ich bin sehr zufrieden, wie immer. Ein bisschen Nordseesonne, ein bisschen Nordseewind und dann sind die Gedanken danach wieder freier.
Sie haben jetzt noch gute Laune nach Ihrer Rückkehr.
Ja, noch habe ich gute Laune. Ja, ich meine, ich weiß, Sie tun regelmäßig alles dafür, dass meine Laune sinkt, aber ich glaube, heute halte ich durch.
Es könnte heute die gute Laune verfliegen, aber ich bleibe jetzt mal bewusst im Konjunktiv, denn es gibt heute ein Treffen hier im Podcast mit dem Deutschen Mieterbund und mit der neuen Präsidentin Melanie Weber-Moritz, die schon bei mir sitzt. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Herzlich willkommen.
Also es ist ja traditionell so, dass bei dem Aufeinandertreffen zwischen den Speerspitzen der Vermieter und der Mieterseite in der Vergangenheit hat es immer ziemlich geknallt, ne? Also Sie sind ja auch schon länger beim Mieterbund in Verantwortung und Sie haben das so vielleicht ein bisschen, also weiß nicht, ob Sie es mitgemacht haben, aber beobachtet haben, also Ihr Vorgänger, Herr Siebenkotten.
Ich schon auch mitgemacht.
Also Sie haben es auch mitgemacht.
Sowohl als auch.
Kann ich bestätigen.
Also ja, ich erinnere mich an irgendwelche Gipfelgespräche bei Bild und Co. Das ist natürlich auch auf Krawall, aber also wie haben Sie das denn immer erlebt? Das hat immer geknallt.
Ja, wobei ich sagen muss, Stichwort Mietfrieden, das ist ja nicht das Ziel des Deutschen Mieterbundes, auf Teufel komm raus, Krawall zu machen, sondern wir sind einfach auf zwei verschiedenen Seiten der Barrikade, wenn man es so bezeichnet.
Also er hat Schuld.
Ja, Barrikade.
Wir sind Barrikade und er hat Schuld.
Ja. Ich stehe auf der falschen Seite sozusagen.
Also wir vertreten ja die Mehrheit der Menschen in Deutschland, nämlich die Mieterinnen und Mieter, das ist ja etwas knapp, aber es ist immerhin die Mehrheit.
Muss ich gleich widersprechen.
Nee, Sie haben jetzt eine ganz kurze Sendepause.
Wir vertreten natürlich diejenigen, die, sag ich mal, in einem Dauerschuldverhältnis mit ihrem Vermieter, wenn man es jetzt mal formalistisch bezeichnen möchte, stehen und dementsprechend.
Ach, das ist nur formalistisch gemeint. Das ist gut, dass ich für Sie gleich einordne, Herr Warnecke.
Unterschiedliche Interessen, die man da vertritt. Ja. Und insofern, ja, haben wir unterschiedliche Auffassungen an einer oder anderen Stelle, meistens wahrscheinlich sogar. Aber, das will ich wirklich betonen, der Mietfrieden, das ist uns ein sehr großes Anliegen beim Mieterbund, weil die allermeisten Fälle, das wissen ja viele gar nicht, nämlich 98% aller Beratungsfälle, die wir behandeln in unseren Beratungsstellen, werden außergerichtlich geklärt. Also wir sind auch ein ganz großer Schlichter.
Ja, also Herr Warnecke, Sie hat jetzt hinten raus nochmal die Kurve bekommen. Also es ging nochmal um den Mietfrieden. Haben Sie sich denn heute jetzt wieder auf einen großen Krach eingestellt?
Also erstens, Mieter sind unsere Kunden. Wir freuen uns immer, wenn unsere Kunden glücklich sind.
Sie sagt, das sind die Schuldner.
Produkten. Nein, das sind nicht die Schuldner. Wieso sind das die Schuldner?
Die Dauerschuldner, hat sie ja gerade gesagt.
Also da jetzt wird spannend. Sie sind ein Dauerschuldverhältnis. So. Die sind natürlich, was die Mietzahlung angeht, vielleicht die Schuldner, aber sie sind ja auch als Besitzer der Wohnung in einer anderen Position gegenüber dem Vermieter. Insofern nein. Also erstens, Die Mieter sind unsere guten Kunden. Wir sind froh, dass es Mieter gibt. Zweitens, wir sind uns nicht in vielen Punkten einer Meinung, gerade beim Mietrecht. Und drittens, und da muss ich sofort, das ist nämlich so ein bisschen was, da werde ich beim Mieterbund immer kribbelig. Das weiß die Präsidentin auch. Weißt du, ne? Ja. Wenn das bei den Fakten so ankommt. Und ich widerspreche sofort und sage, nein, die Mehrheit der Menschen ist oder lebt im Eigentum. Es gibt mehr Mieterhaushalte als Eigentümerhaushalte. Das ist richtig. Aber in den Eigentümerhaushalten leben mehr Menschen als in den Mieterhaushalten, weswegen die Mehrheit der Menschen in diesem Land im Eigentum wohnt.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ich will Sie jetzt auch nochmal begrüßen und herzlich willkommen heißen. Sie haben schon den ersten Vorgeschmack erlebt, wie es hier zwischen den beiden läuft. Wird schon um das kleinste Ding, um die kleinste Zahl wird gerungen. Gleichermaßen muss ich feststellen, das ist gerade bei Herrn Warnecke durchgekommen, die beiden duzen sich. So, kennen sich schon etwas länger und jetzt mal die Frage werden wir heute nicht stellen, ob das ein Zeichen von Vertrauen oder Zuneigung ist. Auf jeden Fall ist möglicherweise dadurch, wird das Gespräch hier ein bisschen vereinfacht.
Herr Warnecke,
so kann man das sagen. Jetzt würde ich Sie mal bitten, Herr Warnecke, Sie haben schon ganz nervös mit Ihren Händen die ganze Zeit rumgeklimpert. Stellen Sie doch mal das Glas ein bisschen weiter weg. Ich habe Angst, dass es gleich umfällt, wenn es ein bisschen heißer wird.
Ihre Fürsorge kennt keine Grenzen. Kenne ich ja nun schon.
Vor allen Dingen können Sie auch gleich sagen, es ist eine Ausnahme.
Ist eine Ausnahme, aber das ist ja auch ein teures Glas hier.
Wir wollen ein bisschen nochmal über Sie sprechen, Frau Weber-Moritz.
Sie wohnen ja zur Miete und haben noch ein bisschen Potenzial, Ihr Geld dann für andere Dinge auszugeben.
Das übergehe ich jetzt einfach.
Gut.
Frau Weber-Moritz. Also, wir wollen nochmal über Sie ganz kurz sprechen und dann hat Herr Warnecke gestern gesagt, wir müssen Sie nochmal ein bisschen vorstellen. Ehrlich gesagt, müssen wir gar nicht, weil die sind irgendwie gut bekannt. Und was ich aber ganz interessant finde, was ich über sie gefunden habe, ist eine Playlist bei Spotify unter ihrem Namen. Und da gibt es eine Playlist, die heißt Party. Und die beginnt mit dem Lied Du trägst keine Liebe in dir. Das, also ich würde sagen, wenn
das ist
wenn,
ja eine interessante ich, wenn Frage.
Das, wenn das meine erste, wenn erstes Lied auf der Party wäre, dann würden, glaube ich, alle gehen. Also was bedrückt Sie denn so aktuell?
Oh, das ist jetzt eine sehr überraschende Frage. Ja, dass Sie die Liste gefunden haben, ist witzig, aber Sie haben vielleicht auch weitergescrollt und noch lustige Lieder gefunden.
Also das ist ja unter Ihrem Klarnamen bei Spotify hinterlegt, sogar mit dem Foto, Profilfoto, was auch auf der Seite des Deutschen Mieterbundes ist, sind Sie klar zu erkennen. Mhm. Sei denn, Sie sagen jetzt ein Fake-Account.
Ja, stimmt, das ist eine Partyliste, die habe ich tatsächlich zu meinem 50. Geburtstag mal zusammengestellt, den ich in Kreuzberg gefeiert habe, aber das jetzt nur am Rande. Und dieses Lied ist deswegen da drauf gekommen, weil das von einer Band stammt, die mal ich glaube 20 Jahren oder 25 Jahren waren die mal richtig berühmt. Und ich hatte kurz bevor ich diese Partyliste zusammengestellt habe, eine Dokumentation über diese Band gesehen und ich habe die früher tatsächlich nicht wirklich gehört.
In der ARD lief und die man sich in der ARD-Mediathek angucken kann. Ich habe sie auch gesehen.
Tatsächlich eine ganz anrührende Geschichte und deswegen ist mir dieses Lied so präsent gewesen. Und es war jetzt weniger als Einstieg für eine Party. Und die Party ist in der Tat sehr, sehr lustig und lange gewesen. Ja,
also
insofern war
dann von Blumenfeld graue Wolken und so, und haben vielleicht alle auch geweint und so. Ne? Also
sie haben jetzt aber die lustigen und die Tanzlieder haben sie jetzt ausgespart, ganz bewusst.
Also der Fernseher.
Blumenfeld ist auch eine tolle Band.
Nee, sind alles
also
tolle
Hamburger
Bands,
Schule, aber, muss ich ganz ehrlich sagen.
Irgendwie alles
ich
sehr
nicht
bedrückend.
Mal Spotify.
Also für mein
kann jetzt gerade überhaupt nicht mitreden.
Ja, man würde ja auch eigentlich sagen Spotify, aber das ist immer nur nebenbei. Was wäre denn, Herr Warnecke, bei Ihnen auf der Party? 50 ist ja schon durch auch.
Ja.
Was
ja,
wäre
ja
denn da so die Party jetzt?
Ich
Mambo
jetzt
Number 5?
Ich bin so, ich bin so, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Also ich streame einfach nur bei dem anderen Musikdienst und höre, was da kommt.
Okay.
Ich kenne nicht mal Lieder. Also,
kennen nicht mal Lieder, dabei das belassen wir es.
Das muss ich einfach so sagen. Es ist halt eins klingelt mir immer wieder im Ohr. Ich hab im Urlaub gerade das Buch Das Narrenschiff gelesen. Sehr interessant. Ist ja eigentlich ein Rückblick auf die, ich sag mal so, DDR von 45 bis 89. Und man hat schon echt reichlich Berührungspunkte rüber zur heutigen Politik. Kommen wir auch gleich noch wieder hin. Und so das, was zu dem Buch passt, ist der Song die Partei, die hat immer recht. Aber das ist, glaube ich, selten auf Partys anzutreffen. Ja. Das war so ein SED-Lied. Und wenn man dieses Buch Das Narrenschiff liest, dann...
Und haben Sie gedacht, es ist auch wie bei mir im Verband?
Das ist der einzige, sehen Sie, wir sind ja, ein bisschen schnippisch hier, wir sind ja nicht mal Mieterbund. Wir sind ja eine heterogene Truppe von Individualisten, die Selbstbestimmung und Eigenverantwortung großschreiben. Und natürlich Eigentum und Freiheit.
Gott, das ist ja jetzt so schwerfällig. Also ich wollte jetzt eigentlich mit einem einfachen Thema.
Ich habe doch ein bisschen rübergestichelt.
Ja.
Also, dass wir nicht heterogen sein sollten, also das finde ich eine interessante Unterstellung. Also dann kennst du den Mieterbund tatsächlich nicht wirklich gut. Wir sind so eine, unterschiedliche Truppe. Wir sind ja ein bundesweiter Verband, so wie Haus und Grund ja auch. Also ähnliche Struktur kann man schon vergleichen. Wir haben ja auch diese Beratungsstellen und 15 Landesverbände, 300 Vereine, 500 Beratungsstellen und die sind sehr, sehr unterschiedlich. Also, dass wir nicht heterogen sein sollen, das halte ich für eine Unterstellung, kann ich auf jeden Fall nicht bestätigen.
Das heißt, es gibt auch Mieterinnen und Mieter, die genug Geld haben, um sich eine Wohnung zum Marktpreis zu mieten.
Was interessant wäre, wäre mal rauszufinden, ich weiß gar nicht, ob man das könnte, wer von unseren Mitgliedern vielleicht auch bei Haus und Grund Mitglied ist oder umgekehrt, weil das Thema Mieten ist ja etwas.
Mieter dürfen ja auch Eigentum haben, ne?
Das ist, glaube ich, nicht verboten. Die Eigentümer können auch mieten. Ja. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Konstellationen Mieter, die, also ich habe auch in meinem Freundeskreis.
Sind Sie denn auch Eigentümerin eigentlich
gerade? Ich bin seit kurzem zwangsläufig zur.
Es tut schon weh, ne?
Ja, ich habe keine Wohnung mehr gefunden. Also mir ist dasselbe passiert
das
wie den meisten
Mietpreisbremse,
Menschen.
Mietpreisbremse, sag ich dir, wenn wir die abschaffen.
Aber Eigentum scheint Ihnen weh zu tun, ne?
Also, ich habe es nicht mir gewünscht, gebe ich zu. Also das war jetzt nicht mein Wunsch, aber ich war sozusagen nicht mehr, es war nicht möglich, das zu finden, was wir finden mussten für die Familie.
Es ist auch selbst genutzt.
Ja, genau, selbst genutzt. Eigentum in Berlin, hier arbeite ich. Ich wollte jetzt auch nicht wirklich ganz weit rausziehen und ja, da gab es nicht mehr so viel.
Das klingt jetzt wirklich.
Ich war gerne Mieterin. Ich habe mal nachgezählt, in meinem Leben 12 Mal umgezogen. Das ist eine Menge. Ich war in verschiedenen Städten, habe da in 3 Städten studiert, komme ursprünglich aus Hessen und ich habe in sehr unterschiedlichen Mietverhältnissen gelebt, bis vor kurzem. Hätte das gerne weitergemacht, weil ich das immer gut fand, flexibel zu sein. Und ja, aber das ging jetzt, wie gesagt, nicht mehr, weil einfach ich, genauso wie jeder andere auch natürlich hinten anstehen muss bei der Suche. Und dann muss man auch dazu sagen, jetzt nicht jeder Vermieter Hurra schreit, wenn er sieht, wo ich arbeite. Das war vielleicht jetzt auch nicht unbedingt so ein Türöffner. Ja, so aber ist das.
Dann wurden Sie übrigens mich jetzt
ins Eigentum reingenötigt durch die Ortsumstände.
Es war nicht mein erster Wunsch, das ist tatsächlich so. Nee, also ich hätte lieber weiter gemietet, das ging nicht. Und ich werde es sicherlich irgendwann wieder tun, wenn meine Tochter irgendwann aus dem Haus ist und der Bedarf ein anderer ist, dann kann man ja auch wieder Vermieterin werden.
Abstreifen des Eigentums wieder.
Auf jeden Fall erstmal um eine ordentliche Haus- und Grundmitgliedschaft. Ich glaube, wir haben einen guten Verein hier in Berlin, der dich von all deinen Sorgen und Nöten befreien kann und auf die Zeit vorbereitet, wo du die Wohnung eines Tages mal vermietest.
Also für die, die es nicht sehen können, sie ist nicht überzeugt, sagt ihr Gesicht.
Ich bin es ja erst seit 3 Jahren, insofern muss ich erst mal gucken, wie sich das entwickelt.
Wie waren so die Eigentümerversammlungen, war das?
Ja, also das ist jetzt nicht unbedingt das Schönste, was man irgendwie am Tag machen kann, aber das gehört eben dazu. Ja. Aber da kennst du dich ja am besten aus, was vielleicht eine Strategie ist, um da...
Also bei mir ist das immer super friedlich, ehrlich gesagt. Also bringt einer mal ein bisschen was vom Bäcker mit und so. Das ist ganz, ganz
harmonisch. Wie viele sind denn
harmonisch. Es sind 10 Personen, also alles Selbstnutzer. Ich bin jetzt auch umgezogen, aber so, und bin ja nicht mehr der Selbstnutzer, aber das ist alles sehr harmonisch und sehr einvernehmlich.
Der klassische Fall, ein vermietender Eigentümer, der zur Miete wohnt. Der nimmt das Beste von allen
Seiten. Bei mir war es so, dass die Umstände so waren, dass wir uns auch vergrößert haben und eben jetzt nicht mehr im Eigentum, sondern, aber das führt jetzt zu weit.
Es führt zu weit.
Gut. Ja, aber es gibt eben diese Schnittmengen, darauf wollte ich ja hinaus, dass man ist im Leben nicht nur das eine oder das andere im Zweifel, man zieht öfter mal um, man verändert sich, man ist mal Mieterin, mal Eigentümerin vielleicht oder ist beides gleichzeitig. Diesen Fall gibt es ja nicht so selten, beispielsweise Stichwort Zweitwohnung, Stichwort Altersvorsorge, also insofern ist die Interessenlage, die Mieter und Vermieter betrifft manchmal ja auch sich überschneiden.
Aber konnten Sie denn, Entschuldigung, Herr Warnecke,
noch mehr eine Frage? Ich darf hier nie was
sagen. Nee, das ist auch eigentlich nicht vorgesehen. Ja. Also haben Sie denn jetzt in den letzten 3 Jahren ein bisschen mehr die Perspektive vom Eigentümer einnehmen, dass Sie gesagt haben, so, ach, jetzt hat der blöde Warnecke hier doch recht?
Das hat mit meiner persönlichen Situation ehrlich gesagt wenig zu tun, weil das die meiste Zeit während meines Jobs beschäftige ich mich ja mit den Problemen von Mieterinnen und Mietern. Und ich bin ja selber auch die überwiegende Zeit meines Lebens Mieterin gewesen. Ich kenne das persönlich, wie es sich anfühlt, wenn man sich überlastet fühlt durch seine Wohnkosten. Das heißt nicht nur fühlt, sondern es auch ist. Wenn man wieder mal eine Mieterhöhung bekommt und das Gefühl hat,
das habe ich ja nicht gefragt. Ich habe ja gefragt, ob Sie jetzt mit dem Eigentum so durch Instandhaltung, dass Sie gesehen haben, das kostet eben alles auch viel Geld, so ein Haus instand zu halten, Handwerkerrechnung und so, die alle, Sie dann sehen so, ja, das ist eben Problem. Ich will jetzt nicht zu sehr in das Thema Umlage und so reingehen, aber Sie sehen, weil Sie sind ja keine Vermieterin, aber trotzdem Selbstnutzerin, also es kostet ja einfach Geld.
Ja, das muss man gut durchkalkulieren. Also das ist jetzt natürlich eine Frage, ich kann mich mehr in Mieter- und Mieterinnen-Situationen hineinversetzen, weil das ist das, was mich tagtäglich beschäftigt, ist einfach so.
Genau, weil das habe ich
und die andere
was Sie mehr können, sondern ob Sie es auch ein bisschen können.
Das konnte ich vorher genauso, glaube ich, behaupte ich einfach mal. Weil das ist ja eine Rechnung, die man aufmachen muss. Kann man sich das leisten, Eigentum zu erwerben oder nicht? Das wird immer schwieriger, da kannst du ja mehr dazu sagen als ich wahrscheinlich bei den Preisen. Aber das habe ich, denke ich, genauso vorher auch gekannt.
Weil das ist zum Beispiel ein Punkt, da glaube ich, da in der Sache sind wir genau an der richtigen Stelle und da haben wir auch Gemeinsamkeit. Es ist eine Frage der Mathematik. So, das, ob man Immobilieneigentum sich leisten kann, ist eine Frage der Mathematik. Es hängt als erstes von den persönlichen Einkommensverhältnissen ab, den Rahmenbedingungen, die man hat. Dann kommt eben dazu, was man an sonstigen Kosten bei der jeweiligen Immobilie hat. Und da sind wir eigentlich auch schon bei dem Knackpunkt beim Thema Mieten und Vermieten. Man muss natürlich auch eine passende Einnahmenseite haben. Und das ist das, wo viele in den letzten Jahren unter Druck gekommen sind. Denn die Kosten sind uns an vielen Punkten einfach davongelaufen. Die großen Kostenblöcke kennt jeder, sind natürlich die Kosten für ein Immobiliendarlehen. Da sind die Zinsen markant angestiegen. Wir haben jetzt gerade eine Phase, wo Menschen, die Darlehen haben, die um 1% lagen, jetzt neu mit 3, 3,5, vielleicht sogar 4% umschulden müssen. Das ist also mal 3 mal 4 bei der Zinslast. Das ist gewaltig. Und die zweite große Baustelle sind die Instandhaltung und Instandsetzungskosten, die weit oberhalb des Verbraucherpreisindexes in den vergangenen Jahren gestiegen sind. Und gleichzeitig haben wir eine Mietpreisbremse, die so tut, als wäre die Kostenlast völlig unverändert. Und das ist natürlich die Baustelle. Wir beide werden uns jetzt häufiger im Bundesjustizministerium bei der Mietrechtskommission oder Mietrechtsexpertenkommission oder wie auch immer sehen. Und da wird es eigentlich genau um die Frage gehen. Das wird mich schon ganz beruhigt. Juristisch, glaube ich, brauchen die nicht unsere Hilfe. Im BMJ sitzen genug Juristen. Aber denen mal vorzurechnen, was die Realität ist, das ist ja der spannende Teil. Insofern, da sieht man doch, sind wir gar nicht so weit auseinander.
Doch, wir sind auseinander natürlich, was die Einschätzung der Mietpreisbremse angeht. Und ich möchte mal zwei Sachen auseinanderhalten, weil das geht für mich immer durcheinander. Die Mietpreisbremse begrenzt bei Neu- oder Wiedervermietung 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete bekanntermaßen.
Das musste mal die Justizministerin sagen.
Aber unabhängig davon, wo die bremst, ist es doch so, dass eine Mieterhöhung in angespannten Wohnungsmärkten in 3 Jahren von 15% möglich ist und in nicht angespannten Märkten von 20% möglich ist, so im Bestand. Das heißt, da sind wir doch im Jahr schon bei 5% durchschnittlich oder sogar noch mehr. Und das ist deutlich mehr als das, was der Verbraucherpreisindex in den letzten Jahren uns sozusagen aufgebürdet hat. Und die Mieter müssen es ja genauso zahlen. Die haben ja genauso steigende Kosten. Also ich will nur mal sagen, es wird in der Diskussion noch ein Satz, immer so getan, als würde die Mietpreisbremse jegliche Mieterhöhung verhindern. Das stimmt doch gar nicht. Die ortsübliche Vergleichsmiete, die entwickelt sich ja durch die Mieten, die da immer eingerechnet werden, immer weiter. Die wird immer weiter erhöht. So, das heißt, die ortsübliche Vergleichsmiete stagniert ja nicht. Und da 10% drauf, da hat man doch immer noch eine Mieterhöhungsmöglichkeit, auch bei der Neuvermietung.
Das sind so viele Punkte, wo ich einhabe.
Ja.
Das ist unglaublich.
Aber gut,
also, dafür sind wir da. Also, nehmen wir völlig richtig, Mietpreisbremse gilt bei Neuverträgen. Leider weiß die Bundesjustizministerin das nicht. Wenn du den Satz übernächste Woche in der Kommission mal sagst, wird ihr das vielleicht auch mal helfen. Sie sagt nämlich, ich helfe ihren den Mietern vor steigenden Mieten. Das wird mit der Mietpreisbremse nicht gehen. Wir zwei sind vom Fach. Da können wir zumindest der neuen Justizministerin einen Tipp mit auf den
Punkt gewesen.
Genau. Zweitens.
Jetzt müssen wir mal,
Zweitens. Die 15 beziehungsweise 20%. Da hat die Präsidentin des Deutschen Mieterbundes ein kleines, aber extrem wichtiges Detail vergessen. Diese Mieterhöhung ist begrenzt bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete. Das heißt, man kann nicht einfach in 3 oder so und so vielen Jahren 15 oder 20% die Miete erhöhen. Man kann sie nur erhöhen, wenn sie eben unterhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt. Und auch diese 15% oder 20% kann man denklogisch nur ausschöpfen, wenn man eben 15 oder 20% unterhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt. Also dieses Potenzial, von dem geredet wird, besteht ja überhaupt nur dort, wo jemand immer noch sehr, sehr günstig vermietet. So, und wenn man jetzt sagt, gucken wir uns mal die Mietspiegel an, dann kommt der nächste Widerspruch, nehmen wir einfach Berlin. Die ortsüblichen Vergleichsmieten steigen. Auch nicht zutreffend. Der Berliner Mietspiegel ist ein sogenannter Tabellenmietspiegel. Und in, ich glaube, einem Viertel der Felder ist bei der letzten Mietspiegelaktualisierung die Vergleichsmiete gesunken oder sie hat stagniert. Das heißt, sie steigt nicht überall. Und deswegen, weil wir die Mietpreisbremse nun auch und die ortsübliche Vergleichsmiete, an die der Mieterbund ja auch immer breiter aufstellen will, so knapp haben, kann man die Mieten in Deutschland als normaler Vermieter faktisch nicht mehr erhöhen. Und das ist das Problem.
Täuscht der die Öffentlichkeit?
Also darüber könnten wir jetzt alleine schon mehrere Podcasts
vorstellen. Ja, machen wir aber nicht.
Insofern will ich nur einen Hinweis sagen zu dem angeblichen.
Täuscht der die Leute durch das Plädoyer?
Es stimmt einfach nicht, die ortsübliche Vergleichsmiete steigt. Und nur mal ein Gegenbeispiel, und zwar sehr stark, weil da werden ja die Neuvermietungsmieten reingebracht, die kommen ja mit da rein. Wir haben sozusagen ja auch nicht alle Mieten da drin. Die Mieten im sozialen Wohnungsbau zum Beispiel fließen nicht in die ortsübliche Vergleichsmiete. Also sprich, da sind nicht alle Mieten drin, nur die, die wirklich dann auch ansteigen entsprechend. Und nur mal ein Beispiel München. Der letzte Mietspiegel in München ist um sage und schreibe 21% gestiegen. Und da muss man einfach mal sagen, das sind die Bestandsmieten. Die Mietspiegelmieten steigen überall. Das ist de facto so, das muss auch so sein, weil das anders, sonst müsste man ja eine Begrenzung drin haben, die ist nicht drin.
Also
das sind ja immer die neuen
Mieten. Immer schlecht, wir können diese Rosinenpickereien nehmen. Nee, genau. München also, ist ein Beispiel, kommt jetzt auch kein Widerspruch.
Aber jetzt habe ich gerade, täuscht die denn?
Nee, das ist, ich sag mal so, ich finde täuschen, Herr Flügge, das ist jetzt so ein Wort. Das
jetzt
ist
nicht im rechtlichen
also,
Sinne täuschen.
Also jetzt mal.
Also Sie vielleicht im rechtlichen,
leuchtet,
aber
Sie Frau Weber-Moritz leuchtet das Thema von einer anderen Seite aus als ich.
Na, Sie
so, das ist ja auch Ihre Aufgabe, kann ich jetzt gar nicht widersprechen. So, wir müssen natürlich jetzt mal die Gretchenfrage, der wir uns gerade annähern, ist doch, wie stark steigen die ortsüblichen Vergleichsmieten? Und die zweite Frage, die sich daraus ergibt, ist, kann ein durchschnittlicher Eigentümer mit der für ihn zuständigen oder sicher rechnenden ortsüblichen Vergleichsmiete seine Wohnung noch unterhalten? Und da kommen wir an einen spannenden Punkt, wo es in immer mehr, nicht in allen, würde ich auch nie behaupten, aber in immer mehr Fällen eben nicht mehr geht. Und wir erleben dann Verkäufe. Ich weiß nicht, ob deine Wohnung, gebe mich auch nichts an, vorher vielleicht eine Mietwohnung war, musst du dich gar nicht zu äußern und jetzt ist es eine selbstgenutzte Eigentumswohnung. Das
schüttelt
ist das,
den Kopf.
Was häufig passiert. Ja. Schüttelt den Kopf, genau, muss man dazu sagen, war also immer eine selbstgenutzte Wohnung. Dann haben wir die Situation, dass Mehrfamilienhäuser zum Beispiel in München, nachdem sie vererbt werden, kann die Erbschaftssteuer nicht mehr bezahlt werden, verkauft werden. Die werden dann ausschließlich verkauft an große globale Investoren. Das heißt, dadurch, dass die Einnahmen nicht mehr reichen, um noch nicht mal die Steuern bezahlen zu können, die in Deutschland fällig werden, werden die Immobilienstände globalisiert. Und das ist ein riesengroßes Problem. Ich sage einmal, ich habe ja mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, dass du gesagt hast, jetzt im Spiegel letzte Woche, also man könne nicht sagen, dass privaten Vermieter die besseren Vermieter sind, müssen wir nochmal drüber reden. Also ich bin da der Meinung, dass sie die besseren Vermieter sind, weil die einen Bezug zur Stadt, zum Kiez, zur Gemeinde, zum Dorf, zu ihrem Mieter haben, vielleicht auch in derselben Straße wohnen. Aber dass diese Gruppe der Vermieter immer weniger wird und ich glaube, dass das mittel- und langfristig nicht zu guter oder besserer Wohnsituation bei den Mietern führt.
Also jetzt müssen wir mal kurz einhaken, damit wir auch ein bisschen das erklären. Im Spiegel war letzte Woche eine dreiseitige Geschichte, die überschrieben war, also die ist ja immer online und in der Printausgabe unterschiedlich überschrieben, aber eine Überschrift war die Legende vom Miethai. Und die Geschichte, oh Gott, jetzt kommen wir natürlich auch wieder in einen diskussionswürdigen Bereich. Ich habe sie zumindest so gelesen, in Klammern, ich bin ja auch befangen, dass diese Legende von dem Zahnarzt, der im Ferrari die Miete bar abholt, dass ne, die übertrieben wird, dass die weitgehend in Deutschland so nicht stimmt, insbesondere im Bereich der privaten Vermieter, die durch Haus und der vermietenden Privatpersonen, die durch Haus und Grund sozusagen. Also es gibt verschiedene.
Ich hätte sie jetzt mal. Ja. Also sie butzeln da so rum. Ich glaube, das Entscheidende ist, so würde ich den Artikel verstehen und dem könnte ich mich schon anschließen. Es gibt eben schlicht und ergreifend Vermieter, für die rechnet sich das Vermieten nicht mehr. Und es gibt natürlich auch Mieter, die mit den Wohnkosten überfordert sind. So diese
aber nicht wenige. Also was mich ja, also erstmal, vielleicht müssen die Vermieter, die Kleinvermieter, die nicht mehr klarkommen, ja auch einfach mal besser rechnen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Sind es nur die steigenden Kosten oder haben sie einfach falsch kalkuliert mit den Einnahmen? Das ist ja,
die können
weiß
die Miete
nicht
mehr erhöhen.
Ob es nur daran liegt, I don't know, das kann ich nicht beurteilen, das ist ja nicht unser Klientel. Aber ich weiß, dass die Mieterinnen und Mieter einfach immer höher belastet sind. Für uns ist ja nicht nur entscheidend, wie die Mieten
aber
allgemein
nicht durch die
steigen.
Miete, sondern durch die Nebenkosten. Ne?
Die Wohnkostenbelastung ist für uns das
Aber das ist ja nicht sein Bier mit den Energiekosten, mit den Nebenkosten, kommunalen Abgaben.
Nebenkosten auch, aber Mieten steigen natürlich, also natürlich ist es immer die Kombination aus Kalt- und Betriebskosten, kalten Mietkosten und Betriebskosten. Und wenn man sieht, dass jeder dritte Mieterhaushalt mittlerweile schon mehr als 30% seines Einkommens nur fürs Wohnen ausgeben muss in Deutschland, das haben wir in einer Studie nachgewiesen.
Eine andere Studie.
Und wenn wir, ja, die Belastung steigt und dazu kommt, dass schon die Hälfte der Mieterinnen und Mieter zum unteren Einkommensdrittel gehört, dann muss man ehrlich sagen, machen wir uns Sorgen. Es geht immer darum, natürlich eine gute Lösung zu finden, damit auch beide Seiten sozusagen befriedet sind, klar. Aber die Not, vor allen Dingen in den Städten, was die Wohnkosten angeht, die ist einfach enorm.
So, dann da hake ich jetzt mal ein. Das ist ein Aufschlag, wo ich finde, wo man auch mal gemeinsam gucken kann, ob man nicht was machen kann. lassen wir mal die Kaltmiete außen vor. Fakt ist, diese gesamten mietrechtlichen Regelungen, über die wir gerade geredet haben, betreffen immer nur die Kaltmiete, also den Betrag der Zahlung des Mieters, die an den Vermieter fließen. Was wir auch sehen, das wissen wir und da bin ich voll und ganz bei dir, die Nebenkosten steigen für alle. Wir haben die Heizkostenexplosion, die Gasölpreise gehen nach oben, diese Lösung Fernwärme, kann man drüber reden technisch. Fakt ist, Fernwärme ist verdammt teuer. Es gibt leider nur wenige Städte, die das finanziell einigermaßen unter Kontrolle haben.
Absolut.
Und das führt aber dazu, und da sitzen wir nämlich in einem Boot, dass selbstnutzende Eigentümer, aber auch Mieter bei diesem ganzen Betriebskosten-Nebenkostenbereich ordentlich bluten. So. Und eigentlich würde ich mir wünschen, weil Deutscher Mieterbund und Haus und Grund vertreten zusammen 100% der Menschen in diesem Land leben. Ja, diese ganzen Wohnungsunternehmen zahlen alle keine Heizkosten, die reichen das ja nur durch. Wir sind diejenigen, die Mitglieder haben, die tatsächlich diesen Wahnsinn bezahlen müssen. Und da würde ich mir mehr Zusammenarbeit wünschen und weniger Konfrontation, weil es geht ja nicht, natürlich geht es um die Wohnkosten, das ist aber bei den meisten, ich mache gerne mal Politiker-Bashing, die meisten Politiker differenzieren da nicht und sagen dann da schön, Mietpreisbremse haben wir doch schon. Nee, wir müssen ran auch an die Kommunen, den Städtetag, der wirklich, ich sag's mal so deutlich, also manchmal frage ich mich, ob die überhaupt wissen, wer in ihren Städten wohnt, dass das Maßmännchen sind oder ob es nicht doch Bürgerinnen und Bürger, Mieterinnen und
Stammtisch, Herr Warnecke.
Naja, nun.
Haben Sie denn überhaupt Lust, mit ihm zusammen was zu machen?
Das hat ja mit, also Lust ist jetzt nicht die entscheidende Frage, sondern wir müssen eine gemeinsame Position finden. Und beim Stichwort Fernwärme, wir haben sehr lange schon dafür gekämpft, dass die Fernwärme besser reguliert wird. Wir haben natürlich das große Thema, ich glaube, das sehen wir ähnlich tatsächlich, dass die Fernwärmepreise extrem angestiegen sind. Wir haben Bestände teilweise, wo wir, also das kann man gar nicht glauben, wenn man es nicht gesehen hat, aber Nachzahlungen hatten in mitunter fünfstelliger Höhe. Das überfordert jeden Haushalt. Also da gibt es
da
wirklich.
Haben die aber ordentlich geheizt, oder?
Genau. Also da muss mehr reguliert werden, was die
Fernwärme. Voll und sachlich eingeworfen.
Na, aber echt in fünfstelliger Höhe.
Ja,
unterbrechen darf ich ja jetzt hier nur.
Ach so.
Also beim Thema Fernwärme können wir Unterstützung auf jeden Fall gebrauchen und wir haben auch gerade wieder aktuell ein Papier dazu veröffentlicht. Ihr könnt euch das ja gerne mal angucken und gucken, ob ihr euch damit anschließt.
Machen
gar kein
wir. Natürlich.
Problem.
Lesen kann er.
Ja. So. Nein, Begrenzung der Nebenkosten. Ich glaube, natürlich sind wir da in der Regel nicht bei allen, aber bei einigen.
Das ist ganz wichtig,
Ihre Redeanteile.
Aber es ist ganz wichtig. Wir können ja nicht die Nebenkosten begrenzen. Wo sollen wir die begrenzen? Wir müssen uns gemeinsam darum kümmern, dass die Preise für diese Nebenkosten nicht so hoch sind. Genau. Denn es kann ja nicht sein, wir drücken alles gerade Richtung Strom, aber haben extrem hohe Stromkosten. Warum haben wir Stromkosten? Weil, ohne jetzt für irgendeine Energieart hier ein Plädoyer halten zu wollen, aber wir haben in diesem Land eine mangelhafte Energieversorgung. Strom ist in Deutschland europaweit am teuersten. Es ist einfach nur verdammt teuer für die
Verbraucher. Also da hat er ja ausnahmsweise einen Punkt, ne? Also er kann ja nicht auf den Knopf drücken und sagen, die Nebenkosten. Er kann dafür lobbyieren und das macht er nachgewiesenermaßen, aber er kann ja nicht den Hebel da oben legen.
Also wir sind ja jetzt auch nicht der Akteur, der jetzt eingeladen wird in irgendwelche Stromkostensenkungskommissionen oder wenn es sowas gäbe, keine Ahnung. Aber was natürlich, klar, also wenn es diese Gemeinsamkeit gibt bei Energiethemen, ist es ja so, dann, wir haben auch schon zusammen mal eine Pressekonferenz gemacht, kann ich mich erinnern. Das kommt selten, aber es kommt manchmal vor. Und
nach 140 Jahren die erste, ne?
Also beim Mietrecht wird es schwierig. Da haben wir echt sehr unterschiedliche Ansichten. Das ist nun mal so. Wobei beim Mietwucher, da wollte ich einfach noch mal ganz kurz zurück, Mietpreisbremse. Da könnt ihr eigentlich ja auch nichts dagegen haben, dass man den Wuchermieten besser beikommt. Das ist ja auch ein Thema, was Frau Hubig in der Kommission mit aufgreifen will. Und zwar das zentrale eins der zentralen Themen. Und da bin ich mal gespannt, was die Position von Haus und Grund ist. Da geht es auch darum, wie kann man es schaffen, dass eben Wuchermieten, die 20% und mehr über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Wie kann man das besser in den Griff kriegen?
Da können wir jetzt auch nie, da kommen wir nämlich auch zu den Zahlen. Das wäre erstmal meine Antwort. Also, wenn wir eine ortsübliche Vergleichsmiete haben und die Maßstab für den Wucherparagrafen ist, dann ist der Neubau in Deutschland bei 20% definitiv tot. Es gibt keinen Neubau in Deutschland, der plus minus null, ohne dass man einen Gewinn macht, vermietbar ist, der 20% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt oder nur darüber liegt. Also Beispiel Berlin, ortsübliche Vergleichsmiete im Schnitt Wir wissen, es gibt eine Bandbreite, aber die liegt bei unter 8 Euro. Das ist der Schnitt. Wie soll man plus 20%, das wären dann 1,60 Euro obendrauf, für 9,60 Euro, alles über 9,60 Euro wäre dann Wucher, jetzt mal grob. Neubau in Berlin liegt bei 25 Euro. Also es tut mir leid, diese Idee.
Umgerechnet in Miet.
Ja, ne? Genau. Also dann muss man Minimum nehmen, um plus minus nur rauszugehen. Also zu sagen, wir machen ortsübliche Vergleichsmiete plus 20%, geht gar nicht. So schön, wie das klingt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben in Deutschland ein Strafrecht, das immer jede einzelne Norm zwei Komponenten hat. Eine objektive Komponente, da macht jemand was, und eine sogenannte subjektive Komponente. Man muss dem Täter immer nachweisen, er wollte diese Tat begehen. Gibt da noch so eine leichte Abstufung, nämlich zur Fahrlässigkeit hin, aber das ist jetzt hier juristischer Geschmack. Und jetzt stoßen sich alle dran, dass man diese subjektive Komponente, da wollte jemand einen Mieter schröpfen mit einer Wuchermiete, dass man diese subjektive Komponente haben muss. Und wir befinden uns im Wirtschaftsstrafgesetzbuch. Dass man als Eigentümer, also man muss morden, man kann morden, aber muss einen Vorsatz haben. Man hat alle möglichen Straftaten, muss immer eine subjektive Komponente, aber ein Vermieter. Da reicht das, dass der einfach objektiv was falsch macht, dann kommt er sofort ins Gefängnis. Das kannst du auch nicht sein. Also ganz ehrlich, die Art und Weise,
ja, er ist so,
wie
er
da
ist so von
kriminalisiert
der
wird also, vom deutschen Mieterbund, finde ich nicht angemessen.
Bin gespannt, was Frau Hubi sagt, wenn du das dann so ausführst.
Ja, ich habe mir auch gerade überlegt, wenn sie dann im Justizministerium sitzen.
Ich weiß nicht, sind sie da überhaupt so dann zu? Ich glaube, sie begrüßt uns und lässt dann die Experten die Arbeit machen.
Lassen wir uns überraschen.
Ja, lassen wir uns überraschen, naja.
Findest
ihr gut, habt ja schon einen guten Draht zueinander. Da bin ich ja außen vor.
Sie war bei uns auf dem Mietertag, hat mich sehr gefreut.
Duzen sich eigentlich auch, oder?
Frau Hubig, ja. Wir haben uns gerade erst kennengelernt auf dem Mietertag.
Ah, sie hat nicht geantwortet, ne?
Stimmt. Ja. Ja,
aber gut, aber ich meine, sie antworten auch ganz häufig nicht auf meine Fragen. Von daher ist es eigentlich egal. Naja, eben haben sie nochmal, na, ist ja auch egal. Also Entschuldigung.
Also Mietwucher ist auch ein Thema, wo wir nicht so eben zusammenkommen. Vielleicht finden wir ja noch was.
Ich habe jetzt auch gerade überlegt, ob ich nochmal diesen Anlauf starten sollte mit den Gemeinsamkeiten.
Mich würde zum Beispiel interessieren.
Scheitert einfach immer, ne?
Wir nehmen jetzt mal eigentlich ein völlig unverfängliches Thema. Also, wie kann man mit einer Mietwohnung noch Geld verdienen, wenn man die Miete nicht mehr erhöhen kann? Man kann steuerlich abschreiben. Jetzt gibt es die Möglichkeit, diese AFA, 2 oder 3%. Und dann kann man ein bisschen Steuern sparen und dann belastet einen die Mietwohnung nicht zu sehr. So, jetzt als Schlupfloch wegen der Mietpreisbremse haben jetzt der ein oder andere Eigentümer angefangen und gesagt, wir machen ein Gutachten und weisen nach, dass die Restlaufzeit der Immobilie nicht so hoch ist wie pauschal angenommen und deswegen kann ich nicht nur 3 oder 2, sondern 1 oder 2% mehr steuerlich abschreiben. Dann kommt wenigstens noch ein Cent ins Portemonnaie rein. So, jetzt sagt das Bundesfinanzministerium, ach, das gibt's ja gar nicht, lauter Gutachten, das ist uns zu viel Arbeit. Diese Möglichkeit streichen wir. Dann finden wir nicht gut. Könntet ihr ja mitmachen und sagen, die Möglichkeit soll bleiben, denn wenn der Vermieter wenigstens Steuern sparen kann, hat er nicht so einen Druck, die Miete zu erhöhen.
Also jetzt unabhängig davon, ob wir das unterstützen würden oder nicht, wir sind ja jetzt gar nicht diejenigen, die Tipps geben. Also wir sind doch die Falschen, um Tipps zu geben, wie jetzt Vermietung sich wieder lohnt.
Aber wenn
Mehrwert für uns sein?
Eine Gewerkschaft wird ja auch immer zu einem Unternehmer sagen, prima, wenn es dem Unternehmer gut geht, dann geht es meinen Arbeitnehmern auch gut. Also wenn es jetzt dem Eigentümer an der Stelle ein bisschen besser geht.
Also das geht mir ein bisschen zu sehr in diese Richtung, Stichwort Sicker-Effekt. Das ist ja auch immer das Argument von anderen Wohnungswirtschaftsverbänden, die sagen, naja, wenn wir hier sozusagen günstiger bauen können, dann profitieren ja auch die Mieter. Theoretisch ja, aber ist das praktisch so? Deswegen, das kann so sein, dass die Mieter davon profitieren, dass sich wirtschaftlich die Vermietung besser lohnt oder das Bauen auch mehr lohnt. Aber wir sind der Meinung, prüfe, wer sich ewig bindet. Also besser ist es natürlich, nachweislich dann auch eine Begrenzung zu haben und nicht einfach darauf zu vertrauen, na ja, wenn dann schon etwas günstiger vermietbar ist, dann wird sich das hoffentlich auch in einer nicht so hohen Mietpreiserhöhung auswirken. Das begrenzt aber das Mietrecht und nicht der Wille oder das Wohl.
Also in der politischen Realität der Interessenvertretung würde das, da muss ich jetzt ausnahmsweise Warnecke mal den Punkt geben, würde das natürlich schon ein starkes Gewicht haben, wenn sich Vermieter und Mieter bei so einem Thema zusammen positionieren.
Aber ich möchte einfach ganz kurz einen Hinweis. Ja, es gibt eine wissenschaftliche Untersuchung dazu, die Sicker-Effekte helfen. Genau das hat ihr, da gab es Zusammenarbeit mit der Stadt Köln, sind hunderte von Umzügen mit diesem Nachgesickerten analysiert worden. Die Studie ist da eindeutig.
Zu jeder Studie gibt es eine Gegenstudie, das werden wir hier nicht auflösen können.
Machen Sie doch jetzt mal ein Angebot an Warnecke.
Zu?
Naja, zu Gemeinsamkeiten, wo Sie so sagen, machen, komm doch mal jetzt zu mir damit aufs Papier rauf mit deinem Logo. Und
wir haben doch gemeinsam dieses Bauvorhaben in Bonn. Da hat unser beziehungsweise ein Mieterverein des Deutschen Mieterbundes in Bonn, Bad Godesberg,
aber das war ja
ein gemeinsames Bauvorhaben vorangebracht. Das also fand da, ich aber ein schönes
da
Beispiel.
Da weiß ich Sie jetzt mal zurück.
Ich kenne das auch.
So lange also ist das nicht her.
Nee, überhaupt nicht. Das läuft ja noch. Ich glaube, wir haben, ich hoffe zumindest bald die Gelegenheit zum Richtfest beide hinzufahren. Also super, da werden, muss ich ganz voll sagen, ich glaube 40 Wohneinheiten sind mit dem Kindergarten dabei, Haus und Grund Bad Godesberg, Haus und Grund Bonn-Bad Godesberg und der Mieterverein Bonn-Bad Godesberg haben das zusammen in Bad Godesberg auf den Weg gebracht. Die Grundsteinlegung war gerade, also 100%. Jetzt kommt auch kein Aber. Das ist ein Praxisbeispiel für wunderbare Zusammenarbeit.
Ja.
Jetzt brauchen wir noch politisch an einem Strang ziehen.
Ja. Naja, bei den Nebenkosten waren wir ja schon Fernwärmekosten begrenzt.
Ja,
wie gesagt,
gerne,
ich habe ja schon einen Vorschlag gemacht. Grundsteuer, da sind wir uns vielleicht auch gar nicht so unabhängig.
Ja, ich glaube, die Grundsteuer
aber die Diskussion ist
ja
jetzt schon
sehr
vorbei,
schwierig. Ne? Aber wie wäre es denn zum Beispiel, private Vermieter sind ja nun anders als, ich sage einfach mal, die Vonovia. Und das war ja auch in diesem Spiegelartikel so ein bisschen drin, dass wir sagen, hier oder dort muss man vielleicht einem privaten Vermieter anders entgegentreten. Nicht, dass in der Folge der Mieter weniger Rechte hat, aber dass der private Vermieter noch in der Lage ist, überhaupt mit den gesetzlichen Vorgaben umzugehen, ohne Mieterrechte einzuschränken. Ich sage das ganz eindeutig. Ich wünsche mir keinen Kündigungstatbestand, fordert niemand, dass der private Vermieter jederzeit alle Mieter kündigen kann. Darum geht's nicht. Sondern einfach, dass er in der Lage ist, das Mietrecht noch zu handeln. Wäre das nicht auch mal eine Option?
Kommt drauf an. Also zum Beispiel beim Umwandlungsschutz sind Kleinvermieter ja ausgenommen. Also wenn die Landesverordnungen umgesetzt werden, dann sind Wohnungen, also Bestände ab 5 Wohnungen sind da ja erst sozusagen betroffen. Also es gibt ja an verschiedenen Baugesetzbuch ist jetzt sozusagen gerade das Thema. Also es gibt ja Regelungen, wo Kleinvermieter auch durchaus berücksichtigt werden. Also da musst du erstmal ein Beispiel geben, was genau wäre das denn?
Also bei den Umwandlungen, ja, ob das jetzt wirklich ein Trost ist, das gilt ja auch nur in Gebieten, wo es kaum Häuser gibt mit nur 5 Einheiten. Wenn man sich Berlin anguckt, ist mir kein Objekt bekannt, wo man jetzt einfach nur 5 Einheiten hat. Nee, es würde ja tatsächlich konkret um das Mietrecht gehen und nicht um das BauGB. Und im Mietrecht könnte man, ich nehme jetzt mal als Beispiel die kleine Modernisierungsmieterhöhung, die ja so ein bisschen an die Investitionsleistungsfähigkeit des privaten Vermieters anknüpft und dann Vereinfachung im formalen Verfahren nach sich zieht, weil eben eine Modernisierungsmieterhöhung nach dieser kleinen Variante auch gar nicht zu einer finanziellen Überlastung führen kann. Und das wäre aus meiner Sicht ein gutes Beispiel, das man fortsetzen kann, wo es also um Formalien geht, um Nachweise, wo man die Bürokratie reduziert, wo man die Formeln und Abläufe etwas entspannt. Es geht aber auch aus meiner Sicht dahin, dass man sich zum Beispiel, wenn man uns das Thema, ist ja auch so ein Lieblingsthema vom Deutschen Mieterbund, Schonfrist unterhält. Es ist, ganz ehrlich, ich sag mal so, wenn auf der Gegenseite die Vonovia sitzt und die Schonfristzahlung soll ein bisschen ausgeweitet werden, ich glaube nicht, dass das in der Buchhaltung überhaupt auffällt, ob da ein oder zweimal, das merken die natürlich, geht ein rotes Lämpchen an, aber die werden nicht automatisch in Liquiditätsschwierigkeiten reinrutschen. Was anderes ist eben beim privaten Vermieter. Und da muss man schon mal gucken, ja, wenn man eine Wohnung hat und davon als Rentner auf die Zahlung angewiesen ist. Und da gibt es genauso viele Rentner, ungefähr 45% der vermietenden Eigentümer sind im Rentenbezug, die sind darauf angewiesen und die muss man auch
irgendwie
berücksichtigen.
Ja, aber das ist ein verzerrtes Bild, was jetzt gerade finde ich. Ja, weil der arme Vermieter, der jetzt seine Einnahmen nicht mehr bekommt bei der Schonfristzahlung, das muss man dazu sagen, geht es ja darum, dass man durch Nachzahlung, bei Zahlungsverzug, eine Kündigung abwenden kann. Und was spricht da bitte dagegen? Also
weil die Kosten für das Verfahren bis dahin landen ja beim Eigentümer. Die muss der Mieter hinterher nicht tragen.
Ja, aber wir reden über die zweite Miete. Also
nee, nicht über die zweite Miete. Nee, wir reden darüber, dass ein privater Vermieter, der eine Räumungs- oder eine Kündigung ausspricht, ja, weil der Mieter nicht bezahlt, er war eine,
genau,
und
Sie
zu Gericht geht,
einmal, ne, weil
hat
jetzt ein bisschen, Sie müssen jetzt nochmal den Fall klären sozusagen, worum es geht und was jetzt noch passieren
kann. Also, Mieter bezahlt die Miete nicht, hat die den Betrag X erreicht, der zur Kündigung berechtigt, der Vermieter,
genau, also,
kündigt.
So lange
zwei Monate nicht gezahlt.
So. Und dann kann er...
Eine Monatsmiete und einen Cent.
Und einen Cent, ja, genau.
Und einen Cent, das so hat nicht gezahlt. So. Lassen Sie mal weg den Teil. Lassen Sie mich, ich probiere es ganz sauber zu erklären. Wenn Sie mich da immer in die Details wieder reinschieben, dann komme ich voran. Also,
nee, das war
der Mieter... Nee, das waren Sie jetzt.
Ja, okay.
So, also, der Mieter zahlt nicht. Wir haben eine berechtigte, wir unterstellen jetzt mal eine berechtigte Kündigung. Und dann kündigt der Vermieter und dann passiert ja nichts. Also muss er Räumungsklage erheben. So, und dann zieht sich das im Normalfall zwischen 3 und 9 Monaten hin, bis das Gericht dann insgesamt aktiv wird und sagt, jetzt ist es soweit. Und innerhalb dieser sogenannten Schonfrist, ohne jetzt alles mit Tagen zu machen, kann der Mieter die Miete bezahlen und dann ist die gesamte außerordentliche Kündigung wegen Zahlungsverzuges obsolet, aber, und daran stößt sich der Mieterbund, wenn man gleichzeitig eine ordentliche Kündigung ausspricht, gilt die weiterhin und die, ja, Kündigung läuft. So, das ist
genau
sauber
das
erklärt. So. So. Und jetzt kommen wir mal
den... Sauber jetzt erklärt oder sagen,
jetzt,
also können Sie sich nicht mal auf die Schilderung einigen.
Jetzt können wir zu dem Problem kommen und das nicht, ja, totquatschen da. Also, jetzt ist folgender Punkt. Jetzt hat der Vermieter zu dem Zeitpunkt 3, 6, 9 Monate vielleicht keine Miete erhalten, weil der Mieter das ja nicht weiterbezahlt. Er musste einen Anwalt einschalten, zu Gericht hin marschieren und hat weitere Kosten. Der Mieter bezahlt jetzt einmal zupp nach. Der Vermieter hatte die Scherereien, bleibt auf den Gerichts- und Anwaltskosten vollständig sitzen. Die bekommt er von niemandem erstattet. Und der Mieter sitzt weiter in der Wohnung. Das ist zumindest die Wunschvorstellung des Deutschen Mieterbundes. Und das kann es nicht sein.
Ja, ich kann ja jetzt mal die Sicht
genau, das hätte jetzt auch das Wort abgeschnitten.
Weil das, ja, das war jetzt wirklich, ja, sehr einseitig. Weil unsere Sicht ist, die Mieter sind ab dem zweiten Monat, also eine Miete wird nicht bezahlt und schon ab einem Cent der zweiten Miete droht nicht nur die ordentliche, sondern auch die, also die fristlose und die ordentliche Kündigung. So, genau wie du es erklärt hast, die fristlose kann abgewendet werden, die ordentliche nicht. Und dagegen wehren wir uns, weil das Problem ist, aus unserer Sicht, dass diese Situation sehr gerne ausgenutzt wird, weil auf die Art kann man den Mieter auch sehr schnell loswerden, auch wenn er in der Lage ist, und ich meine, diese Zahlung dann hinterher nochmal nachzuzahlen. Und ich meine, wie schnell kann es passieren, dass man durch Arbeitslosigkeit, durch wie auch immer finanzielle Probleme, die einfach akut mal auftauchen können, einmal und etwas mehr als dieses eine Mal, also in die zweite Monatsmiete reingerät, die man nicht zahlen kann. Wir gehen jetzt davon aus, dass bei Privatvermietern man auch das Gespräch erstmal sucht. Das ist ja sowieso unsere erste Empfehlung, dass es da gar nicht so weit kommen muss. Aber im Zweifel hat der Mieter keine Chance. Und das ist nur, das ist das, was wir nicht wollen, dass bei Nachzahlung die Kündigung trotzdem gilt, weil klar, wenn jemand natürlich über Monate und so weiter die Miete nicht zahlen kann, dann ist es ein Problem, sehe ich genauso. Aber doch nicht ab der zweiten Monatsmiete. Das muss doch möglich sein, dann die Kündigung abzuwenden. Ich finde, das ist...
Und dann halt, damit die Einzelmöglichkeit replizieren. Das ist ja gerade schön, ohne Moderation an der Stelle. Wir haben ja folgende Situation. Also, das Beispiel von dir, Arbeitslosigkeit und. Wir haben einen Sozialstaat in Deutschland. Der Sozialstaat muss nur angesprochen werden, sagen, ich brauche Hilfe und der müsste eigentlich, wenn er funktionieren würde, sofort bezahlen. Jetzt kommt es aber noch besser. Wenn der Sozialstaat, die Beamten so langsam arbeiten wie hier in Berlin, ist der Mieter auch geschützt. Denn wenn es das Verschulden des Sozialstaates ist, dass die Miete nicht übernehmen des zahlungsunfähig gewordenen Mieters, wird die Kündigung auch, sagen alle Gerichte, unwirksam. Das heißt, diese Gefahr, die da geschildert wird, betrifft ausschließlich Mieter, die aus welchen Gründen auch immer nicht zahlen können oder wollen, den Staat nicht um, also nicht ihre Sozialhilfe beantragen, Arbeitslosengeld beantragen, Wohngeld beantragen. Es betrifft überwiegend Menschen, die betrügen wollen. Und das ist der Punkt, wo wir sagen, warum schützt ihr Betrüger?
Das Gute ist, wir müssen gar nicht weiter streiten, weil die Justizministerin schon geplant hat, diese Heilung der Schonfristzahlung, wie man das nennt sozusagen, also dass mit Nachzahlung die Kündigung abgewendet werden kann, das wird sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit voranbringen. Das ist ihr Plan. Das steht auch so im Koalitionsvertrag. Insofern brauchen wir eigentlich gar nicht mehr so richtig weiter streiten.
Oh doch, darüber werden also, wir müssen. Ich glaube auch, da kommt, immer wieder dieser...
im Sinne der Mieterin gelöst wird.
Du hast dieses Lied aus der Jugend gehabt zu Beginn des Podcasts. Ich denke immer in meiner Jugend an diesen
du
komischen
Aufkleber. Du kennst keine
Aufkleber.
Liebe?
Nee. Ja, ja, ja.
Nee, ist nicht das Lied meiner Jugend.
Ach so.
Also wenn ich das mal aufklären darf. Also ich bin, also meine Jugend, ich komme aus der Generation Grunge, also das ist nochmal eine ganz
like
andere, ganz andere. Ja, das unterscheidet
Grunge
uns, also ich glaube, das unterscheidet uns sehr.
Was?
Also muss ich jetzt leider sagen, also wenn die Grunge nichts sagt, dann sind wir anders aufgewachsen.
Doch, aber ich kenne die Generation Grunge
Ach so.
Nicht.
Ach so. Ja, gut, okay.
Das sagt mir, also halt.
Das will ich nochmal einmal kurz
Also an der Stelle, was ich immer, erst wenn ihr den, da gab es so einen Aufkleber von den Grünen, glaube ich, wenn der letzte Fisch gegessen, der letzte Baum gestorben oder gerodet, bla bla bla, werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann. So, also erst wenn wirklich auch der letzte Vermieter aufgegeben hat, werdet ihr merken, dass ihr keine Mietwohnung mehr habt. Also das kann doch wohl nicht ernsthaft wahr sein. Und ich sehe das übrigens nicht, dass es im Koalitionsvertrag so drinsteht. Und ich lasse mich mal überraschen, ob sich die Regierung an der Stelle über die Vereinbarung des Koalitionsvertrages hinwegsetzt.
Herr Warnecke, bevor Sie jetzt auch noch anfangen, Roland Kaiser Liedtexte zu zitieren, der ist ja auch SPD-Mitglied, ne? Also
ist Achtung. Auch noch nicht.
Nee, Achtung. Also der Versuch mit den Gemeinsamkeiten, der ist ja hier wirklich krachend gescheitert. Aber ist gar nicht schlimm.
Ja.
So der worst case, dass wir jetzt hier rausgehen und sagen, du Kai, lass mal lieber wieder zu Sie, Herr Warnecke, übergehen. Das ist ja nun auch nicht eingetreten.
Nein, aber ich muss noch viel mit dem Deutschen Mieterbund und Frau Weber-Moritz reden, auf das ihr doch noch mal... ein kleines Herz für den privaten Vermieter entwickelt.
Das ist nicht unser Job. Also ist jetzt gar nicht...
Also wir haben ein Herz für Mieter. Kann ich auch für unsere Vermieter sagen. Die meisten haben ein gutes Verhältnis zu ihren Mietern
Antworten
und
Mietern
und freuen sich.
Ach, wieso, da schließe ich doch der Kreis so ein bisschen, weil das hatte ich ja eingangs gesagt, Mietfrieden, das ist schon das, was uns auch bewegt und nicht, dass wir auf Teufel komm raus in den Streit gehen. Aber die Interessenlage ist eine andere und der Blick, den haben wir natürlich auf die Mieterinnen und Mieter, ist doch ganz klar und nicht auf die Vermieter. Und dass die jetzt massenhaft ihr Geschäft aufgeben, ich bin mir da nicht, also...
Geschieht schon.
Also,
das ist wissenschaftlich auch durch.
Also ob es durch ist nicht, aber es gibt hier dazu Studien und jetzt sagen Sie immer mit der Gegenstudie, okay, also aber auch da möchte ich jetzt nicht nochmal ein neues Feld eröffnen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das wird sich ja jetzt weiter auch mit den beiden fortsetzen und es gibt jetzt am 16. September, darüber wurde hier heute schon gesprochen, eine Mietrechtsexpertenkommission im Bundesjustizministerium und da geht es eben auch um die Zukunft des Mietrechts und Herr Warnecke wird sagen, um Verschärfung zu Ungunsten der Vermieter. Sie werden sagen, da geht es um besseren Mieterschutz. So, kann man das, glaube ich, mal grob zusammenfassen.
Ich glaube, da eint uns doch an der Stelle, es geht nicht um die Vermieter. Es geht nur um die Mieterinnen und Mieter und wie die.
Aber sitzen wir nicht in einem Boot? Das kann man jetzt so gar nicht trennen. Das sind ja, also.
Wenn auf der einen Seite Sonnenschein ist und auf der anderen Seite nur Regen und so wie die Frau Hubig eingeladen hat. Also die Tagesordnung ist von ihr schon sehr einseitig gestaltet worden.
Also, jetzt binden wir mal an der Stelle ab. Weil Fortsetzung folgt dann.
Aber das müssen wir dann zur Kommission nochmal fortsetzen, bitte dann. Oder nach der Kommission.
16. September ist dieses Treffen.
Die Tagtreffen. Ja, ja.
Gott, oh Gott.
Ja.
Da haben wir noch viel Stoff zur Diskussion.
Unbedingt.
Auf jeden Fall.
Ja, ja.
Richtig viel Stoff.
Liebe Frau Weber-Moritz, vielen Dank, dass Sie heute da waren. Es war auch für mich ganz unterhaltsam, muss ich sagen. Und eine große Bereicherung, jetzt nicht nur mit Herrn Warnecke mal sprechen zu dürfen.
Müssen. Ja.
Wie war es für Sie?
Sie sind mir reichlich ins Wort gefallen, Herr Flügge, aber das brauche ich ja vermutlich auch.
So ist es.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich danke dir, dass du bei uns warst für den Besuch. Ich sage an der Stelle auch nochmal viel Erfolg für die nächsten Jahre. Ich glaube, du hast ja schon ein paar Jahre als Direktorin beim Deutschen Mieterbund hinter dir, dass die Mieter mit dir sehr gut fahren werden. Insofern muss ich mich jetzt ein bisschen wärmer anziehen. Aber ich gucke mal, was die Zeit so bringt und dann gucke ich mal, wie sich das alles entwickelt und was aus der Expertenkommission rauskommt. Da hat sie zumindest eine klare Verbündete mit der Justizministerin, das hat sie ja schon laut gesagt.
Können Sie nicht einmal ohne diese Stichelei?
Das ist keine Stichelei,
aus. Ich bin das gewohnt.
Das ist eine Stichelei gegen die Justizministerin.
Dann nochmal anders. Herr Warnecke, haben Sie toll gesagt.
Dankeschön.
Nee, vielen Dank für die Einladung. Es war auf jeden Fall kurzweilig, das muss ich zugeben.
Vielen Dank.